Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Gestern in unserer Reihe Selbstbestimmt am Lebensende haben wir über die Sterbehilfe im Judentum berichtet. Die klassische jüdische Tradition lehnt demnach die Sterbehilfe ab, nur Gott habe über Leben und Tod zu entscheiden. Und dennoch gibt es im Judentum verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, unterschiedliche Positionen zu Sterbehilfe, die nebeneinander existieren, von orthodox bis liberal. Heute gehen wir in unserer Reihe der Frage nach, wie geht der Islam mit der aktiven und passiven Sterbehilfe um. In der islamischen Tradition wird das Leben als heilig und als Geschenk Gottes gesehen und nur er, der Schöpfer, darf es wieder nehmen. Aber gibt es dazu im Islam möglicherweise auch verschiedene Lesarten oder ist alles in den religiösen Schriften eindeutig bestimmt? Was sagt der Koran dazu und die Hadithe? Mechtelt Klein hat darüber mit dem Islamwissenschaftler Serdar Güneş und den islamischen Theologinnen Mira Sivas und Hadi Lababidi gesprochen.
Selbstbestimmtes Sterben und islamischer Glaube, das ist für viele islamische Gelehrte ein Widerspruch.
Der Körper ist eine Leihgabe von Gott und Gott ist der eigentliche Besitzer. Also der Mensch ist nur der Inhaber seines Körpers. Und deswegen gilt es eigentlich grundsätzlich, dass der Mensch seinen Körper erhalten soll und seinen Tod in dem Sinne auch verhindern sollte. Deswegen kann der Mensch oder der Muslim in dem Sinne nicht frei über das Ende des Lebens entscheiden.
Sagt die islamische Theologin Hadil Lababidi von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.
Das beruht auf der Haltung, dass der Mensch nicht frei über seinen Körper verfügen kann. Also der Zeitpunkt des Todes sollte Gott überlassen werden. Diese festgesetzte Frist ist von Gott vorgegeben und es sollte weder das Sterben ja verzögert werden, noch vorzeitig herbeigeführt werden.
Es ist aber noch ein weiterer Grund überliefert, warum Suizid und Sterbehilfe als verboten gelten. Selbst wenn jemand schwer erkrankt ist und eine Zeit des Siechtums vor sich hat bis zu seinem Tod.
Also das aktive Eingreifen in das Lebensende ist eine schwere Sünde. Der Mensch, der sich dazu entscheidet, der begeht die größte Sünde im Islam und würde dann im Jenseits dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist der theologische Hintergrund, weshalb es verboten ist aus islamischer Perspektive.
Die Quellenlage zu Sterbehilfe oder Selbsttötung ist jedoch nicht eindeutig.
Im Koran gibt es keine Aussagen, die das Thema direkt behandeln. Es gibt Hadithe, die eher in diesen Kontext gehen.
Mira Sivas, Juniorprofessorin und islamische Theologin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ein Vers im Koran, den man im Sinne eines Tötungsverbots verstehen kann, sei beispielsweise in der 4. Sure, Vers 29.
Der sagt, und tötet euch nicht gegenseitig, beziehungsweise man kann die arabische Formulierung wala taqtulu anfusakum auch verstehen als tötet euch nicht selbst. Und wenn man sich ansieht, wie das klassische Exegeten interpretiert haben, dann sieht man, dass sie gesagt haben, ja, der Vers muss eigentlich in beide Richtungen verstanden werden. Tötet euch nicht gegenseitig, aber auch tötet euch nicht selbst. Das stellt natürlich dann eine Basis dafür dar, dass Gelehrte gesagt haben, gut, damit ist es eben verboten, sich selbst zu töten.
Und in einem Hadith, also aus der Kommentarliteratur zum Koran, die auf Mohammed selbst zurückgehen soll, wird von einem Mann gesprochen, der schwer verletzt war.
Und deswegen sich in den Arm geschnitten hat und letztlich daran verblutet ist. Dies wird so kommentiert, dass diese Person im Jenseits bestraft wird.
Selbsttötung, auch in einer Notlage, wird hier abgelehnt. Und die große Mehrheit der islamischen Rechtsgelehrten lehne auch Suizid und die aktive Sterbehilfe ab, sagt Mira Sivas. Allerdings bedeutet das nicht, dass die Frage nach Selbstbestimmung im Sterben damit vollständig entschieden sei. Es gibt einen schöpfungstheologischen Hintergrund. Der besagt laut Sivas, dass Gott dem Menschen das Leben schenkt und dass sowohl das Leben als auch der Tod erst einmal in Gottes Verfügungen gehört.
Damit ist, und das ist mir, glaube ich, wichtig, das zu betonen, noch nichts zum Thema Sterbehilfe direkt gesagt. Denn aus einer islamisch-theologischen Sicht wäre es eher unakzeptabel, davon auszugehen, dass man sozusagen einer göttlichen Verfügung zuvorkommen könnte. Gerade sunnitische Theologen haben bereits vor 1000 Jahren darüber diskutiert, ob zum Beispiel der Fall, dass ein Mensch getötet wird oder ermordet wird, ob dies bedeuten würde, dass die Person dann früher stirbt, als es für sie vorgesehen war. Sie würden sagen, nein, das ist nicht der Fall, sondern das ist jetzt kein Widerspruch in dem Sinne. Ich glaube, schöpfungstheologisch ist es ganz entscheidend, dass erst einmal das Leben geben zentraler Bestandteil der göttlichen Schöpfungshandlung ist.
Die menschliche Selbstbestimmung ist nach diesem Verständnis an Gottes Gebote gebunden und soll zunächst einmal Leben erhalten. Dann gibt es aber Ausnahmen, die in der modernen Medizin begründet sind, die das Leben künstlich verlängern können und so zu einem unglaublichen Leiden und einer Last werden können. Jeder Fall muss einzeln beurteilt werden. Hat ein Mensch beispielsweise eine tödliche Muskelerkrankung, die im Endstadium dazu führt, dass er erstickt, und ist dieser Mensch an einer Beatmungsmaschine bereits angeschlossen, wäre das Abschalten dennoch zulässig, sagt Hadil Lababidi.
Weil das Abschalten an sich nicht den Tod verursacht, sondern die zugrunde liegende Krankheit verursacht hier den Tod. Das Sterben lassen ist in dem Sinne erlaubt.
Sterben lassen heißt in diesem Fall die Behandlung abbrechen, weil eine Genesung gar nicht möglich wäre in der letzten Lebensphase, wenn der Sterbeprozess bereits eingesetzt hat.
Also das selbstbestimmte Sterben ist in diesem Fall bei aussichtslosen Maßnahmen erlaubt. Das heißt aber auch wiederum nicht, dass aktive Sterbehilfe bei todkranken Menschen erlaubt ist.
Aktive Sterbehilfe bedeutet Tötung auf Verlangen. Das ist vom deutschen Gesetzgeber ohnehin nicht erlaubt. Jetzt wird über das Recht auf einen assistierten Suizid unabhängig von einer Erkrankung diskutiert. Das heißt, man muss selbst in der Lage sein, ein tödliches Mittel einzunehmen, das jemand anderer auf Wunsch bereitgestellt hat. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland spricht sich in einer Stellungnahme gegen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus.
Leider normalisiert somit das Verfassungsgericht den assistierten Suizid und macht ihn nun für jeden anwendbar, was fundamental mit unserem Verständnis von Lebensschutz kollidiert.
Und weiter heißt es in dem Text:
Dieses Urteil stellt leider einen weiteren Rückschritt in Richtung erlaubter aktiver Sterbehilfe dar. Gleichzeitig widerspricht es unserer Vorstellung der Würdigung und Förderung des Lebens und des Sterbens eines jeden Menschen.
Aber was, wenn zum Beispiel jemand einen Hirntumor hat, der ihm unerträgliche Schmerzen bereitet und am Lebensende wartet die völlige Bewegungslosigkeit mit Siechtum im Bett auf ihn? Darf er sich aus islamisch-theologischer Sicht das Leben nehmen?
In dem Fall wäre es eben auch nicht erlaubt, den assistierten Suizid durchzuführen.
Weil der Sterbeprozess im engeren Sinn noch nicht eingesetzt habe. Darüber müsste weiter diskutiert werden.
Wir sind nicht ganz autonom und das Selbstbestimmte hat auch seine Grenzen.
Vielleicht unterscheidet sich die Theorie über Sterbehilfe und assistierten Suizid auch noch einmal in der Praxis, wenn man selbst betroffen ist.
Gläubige Muslime, auch wenn ihnen der Glaube ihre Religion sehr wichtig ist und sich natürlich danach richten, sowohl im Leben als auch im Tod oder vor dem Tod, sind natürlich nicht unbetroffen von dem Schmerz und von dem ganzen Leid, der bevorsteht, wenn ein Mensch stirbt. Egal, wie viele Regularien es da gibt, wie ausgefeilt sie sind, welche Maßstäbe da auch angesetzt werden, im Endeffekt, in der Praxis entscheidet der Gläubige selbst.
Sagt Serdar Güneş, Islamwissenschaftler aus Frankfurt.
Es wäre falsch, den gläubigen Menschen, egal in welcher Religion er beheimatet ist, als einen Glaubensautomaten zu sehen, der nur noch per Checkliste sozusagen die Verbote oder die Gebote einhält. Ein Mensch hat natürlich einen Verstand, ist ein widersprüchliches Wesen, ist eine schillernde Person mit vielen Erfahrungen, die auch leidgeprägt sind. Diese Regularien sind nicht das Maß der Dinge oder geben sozusagen nicht eine endgültige Meinung ab, sondern es sind gewisse Fingerzeige, an denen man sich orientieren kann. Aber es wäre falsch, auf den Finger zu schauen, sondern man muss in die Richtung schauen des Fingerzeigs. Und wenn man dieses hermeneutische Prinzip einhält, dann glaube ich, dass man die Theorie der Praxis sozusagen angleichen kann, anstatt die Praxis der Theorie unterzuordnen.
Die Diskussion über Sterbehilfe unter Muslimen beginnt gerade erst. Dass Gottes Barmherzigkeit ausgerechnet bei der Sterbehilfe seine Grenzen hat, das findet die Theologin Mira Sievers nicht akzeptabel. Beim Umgang mit dem Sterben von Menschen in Extremsituationen könne man nicht die Jenseitsstrafe als Druckmittel ausspielen.
Diese jenseitige Strafe ist immer in Gottes Verfügung. Und wir können natürlich als Menschen niemals einsehen, was die ganz genauen individuellen Bedingungen einer Situation sind. Deswegen denke ich, ist es hier auch wichtig, wenn es um den konkreten Menschen geht oder um den konkreten Einzelfall, dass man eben dann dort auch nicht sich anmaßend verhält und eben sagt, in deinem Fall solltest du jetzt geduldig sein und diese Krankheit ertragen und du wirst dafür bestraft, wenn du der Meinung bist, dass du dieses Leiden nicht mehr ertragen kannst.
Die islamische Theologin Mira Sivas wünscht sich mehr Mut bei der Formulierung persönlicher Positionen in der Sterbehilfediskussion. Die persönliche Erfahrung sei immer auch eine eigene Größe, die die islamische Theologie berücksichtigen müsse. Niemand könne von außen sagen, wann für einen Menschen das erträgliche Maß überschritten sei.
Sie hörten einen Beitrag von Mechthild Klein über Sterbehilfe im Islam in unserer Reihe Selbstbestimmt am Lebensende.